Vom Buch Werde ein Verkündiger und Prediger. Ich fange mal an mit diesen Fragen. Wie wird jemand ein berühmter Prediger? Okay, eine provokative Frage. Wie wird jemand ein berühmter Prediger? Ja, wie passiert das? Zweite Frage. Die Geschichtsbücher erzählen von berühmten Predigern. Was hatten sie gemeinsam? Sehr wichtig, können wir vieles davon lernen. Und Frage Nummer 3, was können wir tun, damit das Evangelium auch heute sich stärker verbreitet? Wichtige Frage, was können wir tun? Es geht ja um uns. Warum studieren wir das hier? Gesalbte Prediger, unsere Vorbilder. Ja, ich denke oft über bekannte Prediger, berühmte Prediger. Und die sind eine Quelle der Inspiration für mich. Ich lese mal hier diesen Vers aus Apostelgeschichte 2,41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, das heißt von Petrus, das Wort von Petrus annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Apostelgeschichte 2,41. Halleluja! Stellt euch das mal vor. Das heißt, ihr könnt hier zu dieser Liste der berühmten Prediger oder erfolgreichen Prediger auch Petrus hier tun. Ich bewundere viele Prediger. Ja, das ist ja keine Anbetung oder Verehrung im religiösen Sinn. Als wären die Heilige, vor der man sich kniet oder so. Nein, nicht in diesem Sinn, sondern einfach ihre Arbeit, zum Beispiel der Pastor, durch den meine Frau und ich zum Glauben gekommen sind. Ich bewundere ihn, weil er so mutig war, so begeistert und wie er so klar und deutlich geredet hat, wie stark er evangelisiert hat und so weiter. Er hat ganz viele tolle Eigenschaften. Er hat ja auch Fehler. Ja, okay. Und ich denke, jeder von uns hat vielleicht so ein paar Pastoren, Prediger, Missionare, bei denen man viele tolle Eigenschaften findet, wo man sagt, oh, das begeistert mich, das motiviert mich. Und ja, in diese 2000 Jahre, wo es das Evangelium verbreitet wird auf der Welt, gab es ja viele berühmte Prediger, ganz, ganz viele. Und wenn man so forscht, wenn man da in Google eingibt, die berühmten Prediger der Geschichte, die berühmtesten Prediger der Geschichte, dann kommt eine große Liste. Und wir können uns an ihrer Arbeit inspirieren. Und manchmal sage ich so meiner Frau, ja, ich möchte so werden wie John Wesley. Aber ja klar, bitte nicht falsch verstehen. Mehr so als Inspiration, mehr so als, oh guck mal, was hat er so gemacht? Und er war ja nicht kein Übermensch, aber ein ganz normaler Mensch, aber irgendwie hat er da das Talent oder was hat er da gemacht, Und heute werden wir mal gucken, so, was haben die dann gemacht, diese berühmte Prediger? Und nachdenken, vielleicht gibt's vieles, was sie so gemeinsam hatten, wo wir auch eine Scheibe abschneiden können für uns, versteht ihr? Ja, wir sollten hoffen und beten, dass es mehr solche Prediger gäbe und etwas Konkretes dafür tun. Ja, stellt euch mal vor, heute gäbe es 1000 Prediger, die so gut predigen wie John Wesley. Stellt euch das mal vor. Oder wie Whitfield. Stellt euch das mal vor. Deswegen sollten wir beten und dass es mehr gute Prediger gibt auf der Welt. Die Welt. Das heißt, die Menschheit und die Gemeinden brauchen gute Prediger. Brauchen Prediger sowieso, aber gute Prediger ist noch besser, wenn die Prediger ja gut predigen. Wenn sie, kann man sagen, gebraucht werden, um Menschen zu Jesus zu führen und am Glauben zu ermutigen und so. Wenn es gut funktioniert, wenn sie diese Arbeit gut machen, solche Prediger werden gebraucht. Das Reich Gottes braucht diese Prediger. Lass uns lesen, was sie gemacht haben, um uns zu ermutigen, in unsere Predigtfähigkeiten ständig zu verbessern. Denn das ist ja das Ziel, dass wir uns verbessern. Wenn jemand zu einem Punkt gekommen ist, wo er sagt, ich bin schon ein guter Prediger, oder ich bin gut in dies und das, bin schon perfekt oder so. Ne? Ich denke, dann ab diesem Punkt wächst man nicht mehr. Wenn jemand sagt, guck mal, ich habe hier Theologie studiert oder ich habe ein Seminar besucht und dort habe ich gelernt, wie man predigt. Und da gibt's nichts mehr zu ergänzen. Ne? Da gibt's nichts mehr zu wachsen, zu verbessern. Ne? Jeder wird an diesem Punkt schreien, sagen, ah nein, ne? Das ist absurd, ne? Weil ich denke, jeder kann sich immer noch ein bisschen verbessern. Und weil wir noch viele Jahre vor uns haben, dann können wir das sagen, ja, ich nehme mir das Ziel, da ein paar Sachen zu lernen oder revidieren, wo ich mich perfektionieren kann, damit meine Predigt effektiver, wirksamer wird. Und heute werde ich euch einiges vorlesen. Deswegen haben wir heute mehr Seiten. Heute haben wir 8 Seiten, weil ich einfach hier ein paar Seiten vorlesen werde. Das ist ja das Leben von diese 3 Prediger. 3 von ganz, ganz vielen habe ich ausgesucht und ich musste ja vorlesen. Deswegen bitte hört aufmerksam zu. Der erste von ihnen, John Wesley. Er lebte von 1703 bis 1791. John Wesley war ein englischer Prediger und Evangelist. Er wurde als Begründer des Methodismus bekannt und eine zentrale Figur der geistlichen Wiederbelebung des 18. Jahrhunderts oder Erweckung, geistliche Erweckung. Das ist noch gar nicht. Okay, nicht anders, was ist? Erweckung, ne? Des 18. Jahrhunderts. Das heißt, 18. Jahrhundert, ihr wisst, vom Jahr 1701 bis zum Jahr 1800. Das sind dann, ne, 300 Jahre. Vor 300 Jahren. Sehr, sehr lange her. Aber trotzdem können wir ganz vieles daraus lernen. Seine Leistungen gingen über das bloße Predigen hinaus und umfassten vielfältige soziale, pädagogische und missionarische Arbeit. Eine wichtige Information, dass diese Prediger, die haben nicht nur gepredigt, ihren Mund aufgemacht und dann im Nachhinein gesagt, alles andere interessiert mich nicht. Ich bin einfach hier ein professioneller Redekünstler. Ne? Nein, darum geht es nicht. Es ging ihnen ja, um die Verbreitung des Evangeliums. Nicht nur des Wortes, ne, sondern auch von das, was das Evangelium impliziert, dass Menschen verändert werden, dass Menschen geliebt werden und so geholfen werden und so. Diese Bewegung, das heißt der Methodismus, begann als eine Bibel- und Gebetsgruppe an der Universität Oxford und wuchs als Reaktion auf das, was Wesley als die stagnierende Glaube der anglikanischen Kirche ansah. Der Methodismus verkündete einen praktischen Glauben, der sich auf persönliche und soziale Transformation konzentrierte, wobei der Schwerpunkt auf Disziplin und dem Streben nach Heiligkeit lag. Bis dahin wurden Predigten fast ausschließlich in Kirchen gehalten. Beeinflusst von seinem Freund George Whitefield, ja, ich kann das ja auf Englisch nicht richtig aussprechen. Whitefield wählte er einen innovativen Predigtansatz, der als Freiluftpredigt oder Wanderpredigt bekannt wurde und brachte die Botschaft des Evangeliums in die Kohlengruben, auf Stadtplätze und auf offene Felder in England, ne, diese 3 ne, Orte, Kohlengrube, Stadtplätze und offene Felder, dort hat er gepredigt, verkündigt, das Evangelium verkündigt. Er predigte oft zu armen Arbeitern, die sich von der anglikanischen Kirche ausgegrenzt fühlten. Ja, das kennt ihr aus der Geschichte. Einige Kirchen, wie hier, ne, die anglikanische, die bevorzugte die reichen Menschen. Ne? Das heißt, wer reich war, hatte immer ein wortwörtlich der erste Platz in der Kirche. Wortwörtlich. Es gab Kirchen damals vor, ich weiß nicht, 200-300 Jahren, wo jeder quasi seinen Platz gekauft hat sozusagen. Wenn jemand da reingegangen ist und sich da hingesetzt hat, dann kam jemand und hat gesagt, hör mal, dieser Platz gehört mir, ich habe ihn gemietet oder so, versteht ihr? Eieiei, sowas. Ja? Ganz schlimm. Und John Wesley predigte da draußen für armen Menschen, Arbeitern. Ja, Wesley war für seinen direkten, klaren und zutiefst überzeugten Predigtansatz bekannt. Er konzentrierte sich auf Reue, persönlichen Glauben an Christus und geistiges Wachstum. Im Gegensatz zum intellektuellen Stil der Zeit entschied er sich für eine einfache Sprache, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich war. Seine Predigten waren zutiefst biblisch und er passte seine Botschaften oft an den Kontext seiner Zuhörer an, was ihn zu einem kraftvollen und wirkungsvollen Redner machte. Wesley war für seinen unermüdlichen Einsatz im Predigtdienst bekannt. Er predigte durchschnittlich 3-mal am Tag. Stellt euch das mal vor. Durchschnittlich 3-mal am Tag. Das heißt, es gab Tage, wo er 4-5-mal gepredigt hat. Versteht ihr? Ne? Durchschnitt bedeutet das. Ne? Die Summe, alles summieren, addieren und dividieren. Deswegen, ne? Im Durchschnitt 3-mal am Tag und reiste häufig. Im Laufe seines Lebens legte er rund 400.000 Kilometer zurück, größtenteils zu Pferd. Stellt euch das mal vor, wer hat schon ein Pferd geritten, weiß wieder, was es bedeutet, 400.000 Kilometer vom Rücken eines Pferdes, ne? Und hielt rund 40.000 Predigten. Diese Methodik machte den Methodismus zu einer der am schnellsten wachsenden Bewegungen im 18. Jahrhundert und erreichte hauptsächlich marginalisierte Bevölkerungsgruppen. Halleluja! Das ist ganz christlich, sehr christlich. Jesus hat ja auch die Armen und Kranken, ich sag mal so, priorisiert sozusagen. Die Menschen, weil er die Menschen geheilt hat, und die Reichen sind ja, ich sag mal so, nicht so oft krank, ne? Und haben nicht so oft Hunger wie die Armen, deswegen gingen meistens die Armen und Kranken zu Jesus und so auch ähnlich John Wesley, ne? Der predigte über Bekehrung, Glaube und so weiter und diese Botschaft erreichte die armen Menschen. Sehr viele Menschen kamen zu ihm, tausende Menschen kamen zu ihm, er predigte manchmal vor tausende Menschen. Wesley befürwortete soziale Reformen und engagierte sich zutiefst für das Wohlergehen der Armen. Er gründete Schulen, kostenlose Kliniken und sogar Kreditfonds, um den Bedürftigsten zu helfen. Seine Bemühungen zielten darauf ab, zugängliche Bildung und Gesundheitsversorgung zu fördern. Außerdem setzte er sich für die Abschaffung der Sklaverei ein und stellte sich in seinen Predigten und Schriften gegen die Ausbeutung von Menschen. Wow! Ja, er hat nicht nur hier die Menschen zu Jesus gerufen, sondern hat wirklich auch etwas für die Gesellschaft getan. Was ja, ich sag mal so, weniger wichtig ist als die ewige Errettung, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Wie Jesus. Ähnlich wie Jesus. Viele anglikanische Priester und Menschen aus der Elite der damaligen Gesellschaft waren mit seinem Erfolg unzufrieden und kritisierten, verfolgten und widersetzten sich heftig seiner Arbeit. Aber er blieb standhaft. Er stellte das mal vor. Normalerweise müssten ja alle Menschen so eine Arbeit applaudieren und sagen, wow, schön, gut, dass so viele Menschen sich bekehren. Und den Armen, ne, wird hier versorgt und wir kriegen ärztliche Versorgung und so. Wow, ne? Normalerweise müssten alle applaudieren, aber wir wissen das schon, ne? Wie es bei Jesus war. Jesus hat viele Menschen geheilt, hat den Menschen Brot gegeben und da die Menschen aus der Elite, die Reichen, die Pharisäer, ne, kamen immer und haben gesagt, ne, der ist böse und so, ne? Und haben immer kritisiert und verfolgt. Und so auch John Wesley wurde auch verfolgt und kritisiert. Er wurde nur nicht gekreuzigt. Aber ich sag mal so, alles andere, ne? Das heißt verfolgt und verleugnet etc. Alles, ne? Wie gehabt, wie mit Jesus. Und Jesus war auch nicht der Erste. Da gab es schon die Propheten im Alten Testament und so weiter. Deswegen, wenn ihr das Richtige tut, wenn ihr das Evangelium predigt, wenn ihr die Armen helft, ne, wisst ihr schon, was ihr erwarten könnt oder werdet. Ja. Ganz, wie kann man sagen, zeitlich ganz in der Nähe von John Wesley liegt George Whitefield. George Whitefield, 1714 bis 1770. Die waren ja Zeitgenossen. Whitefield studierte an der Universität Oxford, wo er sich einer Gebetsgruppe namens The Saint Club anschloss. Der Heilige Club. Ne? In dieser Zeit erlebte er die Wiedergeburt. Eine tiefgreifende geistliche Wandlung, die ihn dazu inspirierte, das Evangelium mit Leidenschaft und Intensität zu predigen. Er wurde 1736 zum anglikanischen Geistlichen geweiht und begann eine geistliche Erweckung zu verkünden und versuchte die Botschaft der Erlösung allen Ebenen der Gesellschaft zu vermitteln. Er pflegte unter freiem Himmel zu predigen, für die damalige Zeit eine Innovation, die es ihm ermöglichte, Menschenmengen zu erreichen, die sonst keinen Gottesdienst besuchten. Ihr könnt euch das vorstellen, dass damals, vor 300 Jahren, die großen Kirchen dort waren und die Menschen, die da in den Gruben gearbeitet haben, die waren dreckig, die hatten keine gute Kleidung und so, ne? Die schämten sich, in die Kirche zu gehen, wo dort die Reichen und so weiter schön gekleidet, sauber waren, versteht ihr, ne? Deswegen gingen ganz, ganz viele Menschen gar nicht zur Kirche. Und er fing an mit dieser Freiluftpredigt, was dann Wesley auch inspiriert hat, zu machen, irgendwann. Ja, weil Wesley wurde ja rausgeworfen von der Kirche. Er hat angefangen zu predigen innerhalb der Kirche und dann hat die Kirche gesagt, was du machst, wollen wir nicht. Und dann hat er gesagt, was tue ich jetzt? Dann kam George Whitefield zu ihm und hat gesagt, warum predigst du nicht hier vor der Kirche? Nimm eine Seifenkiste und stell die da hin und predige da vor der Kiste. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was, ne? Warum nicht? Ne? Warum nicht? Das heißt, wenn die mich rausgeworfen haben von der Kirche, ne, weißt du was, mach ich das. Dann hat sich da hingestellt, hat angefangen zu predigen auf eine Seifenkiste und viele Menschen kamen, tausende Menschen kamen zu hören. Ne? Deswegen, die Idee, so wie ich gelesen habe, stammt aus George Whitefield, im Freien zu predigen. Aber wer das zuerst gemacht hat, war John Wesley. Okay, ein kleines Detail, unwichtig. Seine ersten Predigten unter freiem Himmel hielt er 1739 in den Kohlengruben von Kingswood in der Nähe von Bristol, wo er zu tausende Bergleuten sprach. Bald wurde er für seine kraftvolle Stimme und Ausdruckskraft bekannt und zog überall, wo er hinkam, große Menschenmengen an. Es wird geschätzt, dass er bei einigen solcher Open-Air-Veranstaltungen ohne Tonverstärkung vor rund 20.000 Menschen predigte. Warum hatte er keine Tonverstärkung? Ja klar, vor 300 Jahren gab es sowas nicht, ne? Okay, ganz offensichtlich. Die meisten würden das schon automatisch kapieren. Lass mich hier ein bisschen Spaß machen, ne? Damals gab es kein Mikrofon oder so. Heute hat jeder ein Mikrofon. Aber damals gab es das nicht. Und deswegen zu sagen, vor 20.000 Menschen zu predigen, das ist eine Leistung. Wie Jesus hat ja auch vor 20.000 Menschen gepredigt. Als hier die 5.000 gespeist hat, waren 5.000 Männer. Und dann dazu die Frauen und Kinder. Das waren ja ungefähr auch 20.000. Wie schafft man sowas? Ja, das gibt verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Wie eine starke Stimme und ja auch der Platz. Das heißt, Jesus stieg auf eine Anhöhe, eine Anhöhe eines Berges, am Fuß eines Berges, so dass er ein bisschen höher war als die Menschen, konnte er seine Stimme über die Menschen hinweg reden. Und so was Ähnliches macht auch George Whitefield. So was Ähnliches. Ne? Stellt sich irgendwo auf eine Seifenkiste, ne? Das ist ja die Idee hinter der Seifenkiste, dann ist sie ein halbes Meter höher als die anderen Menschen und kann reden, so dass seine Stimme über die Menschen hinweg, ne? Wenn du jetzt in der gleichen Höhe bist wie andere Menschen, dann wird deine Stimme absorbiert von den Körpern der Menschen. Aber wenn du jetzt einen halben Meter höher bist, dann geht deine Stimme über die Köpfe der Menschen hinweg und kann sehr weit gehen. Ja. Whitefield war ein begabter und innovativer Redner. Seine Stimme wurde als Donner beschrieben und er hatte eine fesselnde und ausdrucksstarke Präsenz. Seine Predigten zeichneten sich durch eine einfache und direkte Sprache aus, oft voller biblischer Metaphern und emotionaler Appelle. Darüber hinaus betonte er die Erfahrung der Neugeburt und die Notwendigkeit einer persönlichen und verändernden Umkehr. Seine Fähigkeit, das Evangelium auf zugängliche und dynamische Weise zu vermitteln, führte dazu, dass Menschen aus allen sozialen Schichten von seiner Botschaft berührt und angezogen wurden. Er merkt schon immer, ne, diese Sache, die verschiedenen sozialen Schichten, Reichen und Armen, kamen zu ihm. George Whitefield spielte eine zentrale Rolle beim ersten großen Erwachen, eine Erweckung, die große Erweckung in den amerikanischen Kolonien. Damals hieß das noch amerikanischen Kolonie, heute sagt man die USA. Und deswegen habe ich das übersetzt mit USA, damit ihr das richtig versteht, worum es geht. Und predigte erstmals 1739 in den USA. Er reiste wiederholt zwischen England und den USA, unternahm 7 Transatlantikreisen und predigte vor Hunderttausenden. Predigte, wie gesagt, ähnlich wie Wesley, manchmal mehrmals am Tag und in verschiedenen Gemeinden, deswegen vor Hunderttausenden im Laufe seines Lebens. Im Jahr 1740 zog seine Reise durch die Vereinigten Staaten beeindruckende Massenmenge an und löste eine Welle geistlicher Erweckung aus. Halleluja! Er gründete außerdem in Georgia das Bethesda Orphanage, eine Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel die Betreuung von Waisen und Kindern in Armut ist. Trotz seines intensiven Predigtplans widmete er sich durch seine Predigten der Spendenbeschaffung und der Unterstützung der Sozialarbeit. Seine Sorge um das Wohlergehen von Kindern und Ausgegrenzten brachte seine Vision eines Evangeliums zum Ausdruck, das Auswirkungen auf das praktische Leben hatte. Ähnlich wie Wesley hier, die Armen, Witwen und so weiter zu helfen. Und von den heutigen 3, der letzte, Charles Spurgeon, 1834 bis 1892, ja 100 Jahre später. Hier geht es ja ein Sprung von 100 Jahren. Das heißt, die anderen 2, da ging es um 300 Jahre vor uns und hier geht es um 200 Jahre vor uns. Okay, wenig Unterschied. Charles Spurgeon gilt als einer der größten christlichen Prediger der Neuzeit. Sein Predigtdienst war sowohl im Umfang als auch in der Tiefe außergewöhnlich. Er beeinflusste zu seiner Zeit Millionen Menschen und hinterließ ein bleibendes Erbe, das bis heute Einfluss auf das Christentum hat. Im Alter von 19 Jahren wurde er Pastor der New Park Street Chapel in London und zog schnell eine große Menschenmenge an. Innerhalb weniger Jahre wurde die Kapelle zu klein, um Zuhörer aufzunehmen. Und so wurde 1861 das Metropolitan Tabernacle gebaut, in den Spurgeon bis zu seinem Lebensende predigte. Die Gemeinde zählte oft mehr als 5000 Menschen und es war üblich, dass sie bei jedem Gottesdienst voll war. Spurgeon predigte 2-mal am Sonntag und leitete unter der Woche sogar Gebetstreffen und zusätzliche Predigtsitzungen. Stellt euch das mal vor, 2-mal jeden Sonntag, das sind 10.000 Menschen, jeden Sonntag, 52 Wochen im Jahr. Das ist eine Hausnummer, das ist wirklich beeindruckend, noch vor 200 Jahren. Spurgeon verfügte über eine natürliche Art zu reden und die Fähigkeit, das Evangelium auf kraftvolle und zugängliche Weise zu vermitteln. Er verwendete eine direkte und anschauliche Sprache und machte seine Botschaften für alle sozialen Schichten leicht verständlich. Seine Predigten zeichneten sich durch einen tiefen biblischen Inhalt und die Betonung der zentralen Bedeutung Christi aus. Spürtchen vermied komplexen theologischen Fachjargon und zog es vor, mit seinem Publikum durch eine gemeinsame Sprache in Kontakt zu treten, was seinen Botschaften eine breite Anziehungskraft verlieh. Im Jahr 1856 gründete Spurgeon das Pastors College, heute Spurgeon's College, um junge Pastoren auszubilden. Er glaubte an die Bedeutung, Prediger mit fundierten theologischen Lehren und einem tiefen biblischen Verständnis auszustatten. Dieses College, das heißt diese Hochschule, bot hunderten junger Geistlicher, die wie Spurgeon eine evangelistische Vision und eine Leidenschaft für die biblische Predigt hatten, eine erschwingliche theologische Ausbildung. Viele der am College ausgebildeten Prediger brachten das Evangelium in verschiedene Teile der Welt und verbreiteten Spurgeons Wirkung über die Grenzen seiner Gemeinde hinaus. Halleluja. Eine ganz wichtige Sache, dass er auch andere ausgebildet hat und so sein Effekt, Wirksamkeit seiner Arbeit viel größer wurde, multipliziert wurde. Das ist ja eine wichtige Idee. Multiplikation, habe ich schon öfter darüber geredet. Er war ein lautstarker Kritiker des theologischen Liberalismus, der in der englischen Kirche vor allem gegen Ende seines Lebens auf dem Vormarsch war. Er glaubte, dass die biblische Lehre gefährdet sei und warnte vor der Gefahr, die grundlegenden Lehren des Christentums aufzugeben. Ja, schon damals, schon vor 200 Jahren, fing dieses Problem an, dieser liberalen Theologie. Dieser Theologen, die also nichts zu tun haben, nur irgendwelche Ideen zu erfinden und alles umzukrempeln und so weiter. Und was den Menschen nicht hilft, was den Zuhörern, was den Mitgliedern der Gemeinde nicht zugute kommt, zur geistlichen Erbauung. Und Spurgeon war stark dagegen, hat dagegen gepredigt, gewittert, gelehrt. Und es hieß, er war so, der war konservativ, würde man heute sagen, konservativ. Das heißt, für die traditionell werte biblische Auslegung. Spurgeon engagierte sich zutiefst für die Armen und Bedürftigen und betrachtete dies als einen untrennbaren Aspekt seines christlichen Glaubens. Er gründete Waisenhäuser und andere Wohltätigkeitseinrichtungen, die den Armen und Ausgegrenzten Unterstützung boten, beispielsweise Witwenhilfe und Unterstützung für ältere Menschen. Ihr merkt schon, es zieht sich durch alle wichtigen und alle bekannten Predigern, dass sie sich auch sozial engagierten für die Armen und Witwen und so weiter. Was lernen wir daraus? Ja, müssen uns vorstellen, dass diese Prediger damals viel weniger Mittel hatten als wir. Viel weniger. Damals waren sowohl die Transport- als auch die Kommunikationsmittel sehr begrenzt im Vergleich zu heute, Wenn man so sagt, dass damals kein Telefon gab, kein Internet, kein Fernsehen, kein Flugzeug, keine Handys und vieles andere gab es nicht. Keine Mikrofone, wie gesagt, und so weiter. Gab es alles nicht und sie haben es trotzdem geschafft. Ähnlich ja wie Jesus, der hatte auch vor 20.000 Leute gepredigt. Ungefähr, ich sag mal so. Ah ja, hier auch. Und ich sage mal so, Spürtchen hat ja vor 10.000 Menschen gepredigt, jeden Sonntag, zig Jahre, Jahrzehnte lang, mit kleinen Mitteln, nur mit seiner Stimme, ohne Mikrofon. Ja, und das ist so ein bisschen beschämend, wenn man so denkt, was wir alles haben heutzutage und was machen wir, wie viele Menschen erreichen wir und so weiter. Ist zum Nachdenken. Das Ziel dieser Schulung ist ja nicht, euch zu demütigen oder so, sondern ich will uns ermutigen, sagen, ja gut, lass uns ein Vorbild nehmen, lass uns nachdenken, was können wir besser machen und so. Sie haben sich bemüht und sich geopfert für die Rettung der Seele. Wie sehr bemühen wir uns, wie sehr opfern wir uns für die Errettung der Seele. Die Welt und die Gemeinden brauchen gute Prediger. Deswegen ist es notwendig, dass jeder Prediger seine Fähigkeiten verbessert. um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und zu erbauen. Viele Prediger und Missionare sind in den Geschichtsbüchern als berühmte Prediger eingegangen. Ja, wenn wir heute so die Bücher lesen, die erzählen über das Leben wichtiger Prediger und Missionare, dann lesen wir, guck mal, der so und so, wow, der so und so, wow, guck mal, was er gemacht hat und so weiter, ne? Aber ganz oft waren diese berühmten Missionare zu Lebzeiten gar nicht berühmt. Wie hier, ne? Ich nenne oft Hudson Taylor, ne? Der gekämpft hat und sein Lebensende ganz wenig Erfolg hatte und so, ne? Viele waren gegen ihn und so weiter, haben ihn belächelt, ne? Aber im Nachhinein, Folgen von was er getan hat, dass er so viele Bibeln übersetzt hat und dass er in China hineingegangen ist und so weiter, das hatte viele, ich sag mal so, im Laufe der Zeit viele Nachwüchse, es hat sich multipliziert, was er dort gemacht hat. Und deswegen sagt man, ne, oh, super, der Gründer der modernen Mission und so, ne? Aber zu Lebzeiten haben alle ihn belächelt, versteht ihr, ne? Deswegen, so ist es, ne, heute. Viele, die wissen gar nicht, dass sie vielleicht in 200 Jahren wird man sie nennen, oh, guck mal, der so und so hat so vieles getan, ne, und so. Oder was er getan hat, hat so vieles nach sich, so viel Gutes nach sich gezogen, ne? Ja. Oder hier der Apostel Paulus selbst, ne, ist im Gefängnis gestorben. Wer würde sagen, ja, dass der Apostel Paulus einmal nach 2000 Jahren so berühmt werden würde, ne? Der größte, quasi der größte Missionar, den es jemals gab, ich sag mal so, von den Folgen betrachtet seiner Arbeit, dass er so viele Briefe geschrieben hat im Neuen Testament, so viele Gemeinden gegründet hat und so, ne? Aber ist ja im Gefängnis gestorben. Deswegen, sollen wir das auch diese andere Seite betrachten. Wenn ich hier euch ein paar berühmte Prediger vorlege, ist nicht mit dem Ziel, dass ihr denkt, ah, oh, guck mal, die waren so berühmt, haben so viele Menschen bekehrt, ne? Es gab ja viele andere Missionare, die nicht so viele Menschen bekehrt haben, zu Lebzeiten, aber trotzdem, was sie gemacht haben, hat Wellen geschlagen, sozusagen, ne? Deswegen wichtig ist, dass wir daraus lernen, dass sie, was hatten sie gemeinsam? Eines, was sie gemeinsam hatten, war, dass sie 100% gegeben haben. Versteht ihr? 100%. Die waren Körper und Seele dabei, sich über Kopf im Werk der Verkündigung gestürzt, ne? Der Pastor, durch den meine Frau und ich zum Glauben gekommen sind und uns unterwiesen hat, ist vor 20 Jahren gestorben. Wir sind ihm ewig dankbar, dass er 100%ig dabei war. Ja, er war 100%ig dabei. Da hatte ich schon öfter darüber erzählt, ne? Dass wir zum Glauben gekommen sind, meine Frau und ich, als er schon im Rentenalter war, wo andere, ne, sich hinlegen, vor dem Fernseher sitzen oder eine Weltreise machen, hat er noch gepredigt, ne? Und da haben wir uns bekehrt, ne? Und dann ist er, ne, vor 20 Jahren ist er gestorben, sehr alt, ne? Und wir sind ihm ewig dankbar. Und wir lesen noch heute seine Bücher, was er geschrieben hat, aber sehr, sehr wenige Menschen kennen ihn. Wenn ich da so ein bisschen recherchiere über ihn im Internet, da finde ich nichts. Niemand kennt ihn, niemand weiß, wer er ist, aber sicher ganz, ganz viele Menschen wurden durch ihn gesegnet. Und viele, viele Gemeinden wurden, ich sag mal so, im Nachhinein gegründet durch Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Ja, das wissen wir auch von Menschen, von Freunden, von uns, von damals, die Gemeinden gegründet haben und so, die durch seine Arbeit zum Glauben gekommen sind. Ich lese mal hier 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. 2. Timotheus 4, 2. Ja. Bemühe dich. Gib Gas. Was unterscheidet uns von einem John Wesley? Einige würden sagen, wir haben eben Pech, dass wir nicht in einer Erweckung sind. Als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich gebetet, Gott, schenk uns eine Erweckung in Deutschland. Und der Herr hat mir ganz klar aufs Herz geredet, hat gesagt, nein, bete nicht dafür, es ist schon eine Erweckung in Gange in Deutschland. Nur du siehst sie nicht, aber es ist eine Erweckung in Gange. die ist noch, ich sag mal so, in den Häusern. Die Menschen, die erweckt sind, die sind noch versteckt sozusagen. Ja, okay, zurück zum Thema. Aber der Punkt ist, wie ich sage, ja, Pech, dass wir heute keine Erweckung haben. Ja, aber damals gab es ja auch keine Erweckung. John Wesley und John Whitefield haben diese Erweckung losgetreten, weil sie rausgegangen sind von den Kirchen, Seifenkiste genommen, sich aufgestellt und Mund aufgerissen. Weil sie das gemacht haben, haben sie eine Erweckung ausgetreten und nicht quasi eine Welle geritten, die es schon gab. Deswegen, dieses Argument ist nicht gut, nicht korrekt, zu sagen, ja, schade, dass wir keine Erweckung haben, deswegen halten wir den Mund oder so. Wir sind auf Laute sozusagen. Nein, die Erweckung ist schon da. Die Menschen brauchen, wollen das Evangelium, hatten wir in der letzten Schulung über das Thema Leiter Predigt. Die Menschen dürsten nach dem Evangelium im Grunde, auch wenn sie das noch nicht sagen oder erkennen. Aber die Menschen dürsten nach dem Evangelium, nur die haben irgendwie den Zugang zu diesen Menschen nicht. Und das haben John Wesley, John Whitfield und Spurgeon geschafft, diesen Zugang zu den Menschen. Und das ist der Punkt. Wir sollten folgende Faktoren in Betracht ziehen. Die Begeisterung, Hingabe, Bibelkenntnis, Liebe zu den Verlorenen, Gebetsleben. Bei näheren Betrachtungen sind es alle Schrauben, in Klammern, die man in Klammern drehen kann. Begeisterung. Können wir uns stärker begeistern? Ich denke schon. Wenn ich absichtlich denke, ja guck mal, wie vieles hat Jesus gemacht und so, und nachdenken, anfangen, ich müsste begeistert sein. Ich müsste, Und warum bin ich manchmal nicht begeistert? Ja, vielleicht bin ich so besorgt mit 1000 Problemen, mit den Finanzen und mit dies und das, Gesundheit, dass ich so ein bisschen vergesse, begeistert zu werden. Aber wenn ich mich besinne und sage, nein, ich müsste schon begeistert sein. Wenn ich jetzt nächstes Mal predige, dann lasse ich das die Menschen merken, dass Jesus und die Bibel mich begeistern. Hingabe, ja, sich bemühen. Bibelkenntnis, da kann man auch drehen an dieser Schraube. Die Bibel besser kennenlernen, was muss man dafür tun? Ja, die Bibel mehr lesen und so, oder Bücher über die Bibel, aber nicht zu viel, am besten mehr die Bibel. Seine Liebe zu den Verlorenen, wie können wir mehr die Verlorenen lieben? Ja, indem wir darüber nachdenken, was es bedeutet, ein Mensch ohne Jesus zu sein und so, und uns berühren von dieser Situation. Gebetsleben, was können wir dafür tun? Stärkeres Gebetleben zu haben. Ja klar, hingehen und sich hinknien. Länger, Länger beten. Sich hinknien und, auf Portugiesisch sagt man so, das Gesicht auf den Boden. Das heißt, sich hinknien und das Herz ausschütten vor dem Herrn und die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Kann man auch machen, absichtlich. Kann man sagen, das möchte ich tun. Ich möchte ja mehr Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wodurch ja die geistliche Salbung auch kommt, wo ja durch diese geistliche Inspiration oder Autorität kommt, wenn man da stärker betet. Was lernen wir aus diesen drei genannten Predigern? Was hatten sie gemeinsam? Ja, was sie gemeinsam hatten, dass die ja die normalen Menschen angesprochen haben, normalen in Klammern, das heißt das Volk angesprochen haben, die Armen, die Arbeiter, die Nicht-Kirchengänger, das ist ja auch ein wichtiges Wort, die Nicht-Kirchengänger, die Menschen, die sehr wenig zur Kirche gehen oder nie zur Kirche gegangen sind, haben diese Prediger erreicht. Sie haben ihre Sprache von Jargons befreit, den Verlorenen zuliebe. Ja, weil oft in den Gemeinden reden die Prediger in einer bestimmten Art und Weise, dass die Menschen, die nie zur Kirche gehen, das gar nicht verstehen, was sie da reden, weil die da viele Wörter benutzen, die, wie man so sagt, Jerusalem-Sprache oder so, wie das heißt, abgekoppelt sind oder quasi eine Blase sind sozusagen. Sie haben die vier Wände der Kirche überwunden, sind rausgegangen. Ist heute alles anders? Andere argumentieren, aber heute ist alles anders. Die Menschen heutzutage wollen nicht mehr glauben, sind für das Evangelium geschlossen. Es hat keinen Zweck, es bringt nichts zu verkündigen. Ich habe schon gehört, Brüder und Schwestern sowas sagen. Ah, heutzutage, wir sind da am Ende der Zeit, die Menschen wollen nicht mehr glauben, deswegen lohnt sich gar nicht mehr zu verkünden und so. Wer so redet, stellt sich vor, dass Menschen vor 200 Jahren frommer als die heutigen waren. Als würde man sagen, Wesley und Spurgeon, die hatten es leicht, weil damals die Menschen viel offener für das Evangelium waren. Man musste nur predigen und schon bekehrten sie sich zu Tausenden. Aber heute ist alles anders, alle sind verstockt und abweisend, belächeln das Wort Gottes. Viele denken so, damals ja, die Menschen haben nur gewartet, dass jemand predigt und wir sind schon zum Tausenden kommen. Aber, was sage ich dagegen? Wenn wir aber uns mit der Geschichte beschäftigen, werden wir erkennen, dass diese Prediger gegen Sünde witterten, gegen Bordelle, gegen Süchten, gegen Alkohol, gegen das Rauchen, gegen Diebstahl, Korruption und so weiter, Sklaverei und so weiter. Die damaligen, und ja, Ehebruch und Unzucht und so weiter. Die damaligen Menschen waren im Durchschnitt nicht weniger Sünder und gottlos als die heutigen. Als Beispiel siehe Noah. Ein Beispiel, Noah. Lass uns ein paar tausend Jahre zurück in der Geschichte, ne? Der schätzungsweise mehr als 100 Jahre lang predigte. Ja, wir wissen nicht genau, wie lang Noah predigte, aber als er die Arche gebaut hat, ne, dann hat er dann gepredigt, so, den Leuten bekehrt euch und so. Ich baue ja dieses Schiff, weil es wird eine Flut kommen, alle, euch alle töten. Ne? Und was haben die Menschen gemacht? Ihnen nur, ne? Ich sage mal so, steht ja nicht in der Bibel, aber wir können uns das vorstellen, die haben ihn ausgelacht oder so. Niemand hat sich bekehrt. 100 Jahre lang gepredigt und niemand hat sich bekehrt. Ne? Deswegen, damals war es nicht anders als heute. Und auch vor 200 Jahren oder 300 Jahren war es nicht anders als heute. Und auch in der Zeit, in der biblischen Zeit des Neuen Testaments war es auch nicht anders. Schaut mal, wie Paulus sich hier beschwert in Römer 3, Vers 11. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Ne? Paulus beschwert ihn. Ne? Niemand will glauben und so. Ne? Ja. Dieses Problem zieht sich durch die ganze Geschichte. Deswegen können wir nicht sagen, ja, heute will niemand glauben, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, da war es anders. Nee, vergiss es, so war das nicht. Heute ist es gleich wie damals. Und wenn damals sich dann auch bei Wesley und Whitefield sich viele Menschen bekehrt hat, könnte es auch sowas passieren heute. Und passierte tatsächlich, ne? In Südamerika, in Afrika, in Asien, da gibt es viele, viele Orte, wo es sich hunderte Menschen bekehren. Ich habe so Freundschaften über Facebook, die mich dann Fotos schicken von großen Menschenmengen, die kommen und Predigten hören wollen und so. Und dann bekomme ich manchmal so Botschaften auf WhatsApp von Bekannten so in Asien, in Afrika, die schreiben, heute haben sich 100 Menschen bekehrt, heute haben sich 200 Menschen bekehrt. Ne? Ja. Zu Wesleys Zeit gab es schon viele Prediger. Ja, logisch. Ne? Prediger gab es schon immer ganz viele. Zu Wesleys Zeit gab es schon viele Prediger in den auch damals halbleeren Kirchen, die auch wie heute ein verwässertes Evangelium verkündeten. Deswegen mussten Prediger wie Wesley und Whitefield hinaus aus den Kirchen. Besser gesagt, viele wurden von den Kirchen hinausgeworfen und verfolgt. Heute sind die Menschen im Durchschnitt weder heiliger noch sündhafter als damals. Sie sind, wie die Bibel sagt, in ihren Lüsten verstockt. Sie trachten nur das Irdische nach. Ich lese mal hier Jakobus 5,20. Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Jakobus 5,20. Die Menschen sind verstockt, die meisten, ich weiß nicht, 99%, sagen wir mal so, ja, und jemand muss sie rufen. Jemand muss sie zum Glauben rufen. Ja. Ja. Hier passt ganz gut der Vers Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durch die Verkündigung. Und da gibt noch ein anderer Vers. Wie sollen die Menschen glauben, wenn niemand verkündigt? Weil es ja verknüpft ist. Die Menschen können nicht glauben ohne verkündigen, weil ja der Glaube bedeutet an eine Aussage bejahen, eine Aussage zu bejahen, das bedeutet Glaube. Und wenn keine Aussage gemacht wird, dann können die Menschen auch keine Aussage bejahen. Deswegen muss ja jemand verkünden, um den Menschen die Chance zu geben, bejahen oder verneinen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn niemand verkündet, dann kann ja auch niemand eine Entscheidung treffen. Deswegen, wir brauchen mehr Prediger. Deutschland braucht mehr Prediger, mehr gute Prediger. Und ja, auch Ruanda braucht mehr gute Prediger. Brasilien braucht mehr gute Prediger. Und die ganze Welt braucht mehr gute Prediger. Deswegen machen wir ja diesen Kurs, werde ein Verkünder und Prediger. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Wie viele haben sich nach der ersten Predigt des Apostel Petrus nach Pfingsten bekehrt? Frage Nummer 2. Nenne Gemeinsamkeiten zwischen die drei genannten berühmten Prediger. Und Frage Nummer 3. Sind die Menschen heute gottloser als früher? Amen. Gott segne euch.